Herzlich willkommen bei Ja und Jetzt, dem Podcast rund um eure Hochzeit. Mit Christine Rühlinger, Inhaberin von Hänsel und Gretel, Österreichs größtem Haus für Hochzeits- und Festmode und Expertin für alles zum Thema Hochzeit.
Herzlich willkommen, meine Lieben. Wir haben eine neue Podcast-Folge vorbereitet und heute zum Thema: Die Trauung soll nicht zur Trauer werden. Heute geht's um Rechtliches bei Ja und Jetzt, dem Hochzeitspodcast. Das Ziel dieser Episode soll sein, dass die Brautpaare auch die wichtigsten rechtlichen Aspekte rund um die Hochzeit einmal gehört haben und ein bisschen sensibilisiert werden. Da geht es einfach um einen Ehevertrag, da reden wir heute über Namensrecht, es geht bis hin zu Datenschutz. Es geht aber auch um Fotorechte, Veröffentlichungsrechte, zum Beispiel wann ihr mit euren Dienstleistern irgendwelche Verträge aushandelt. Ja, und da haben wir heute bei uns zwei absolute Experten auf diesen Gebieten. Auf der einen Seite die Rechtsanwältin Dr. Birgit Leeb. Sie ist Expertin für Ehe, Familien- und Erbrecht. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön. Und auf der anderen Seite den Rechtsanwalt Dr. Michael M. Pachinger. Er ist Experte für Vertrags- und IT-Recht. Hallo Michael.
Vielen herzlichen Dank. Auch ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön. Ja, ich sage jetzt einmal, ein Ehevertrag, ich fange jetzt gleich mal mit dem Ehevertrag an. Das ist ja was, was bei vielen Paaren, die ja da total verliebt und in ihren glücklichsten Gefühlen sind, das ist ja was manchen ein bisschen widerstrebt, wo manche da ein bisschen zögern, weil sie sich denken, um Gottes Willen, das ist ja ganz was Orgs. Ja. Was kann man zum Thema Ehevertrag sagen? Zerstört das die Liebe oder was passiert bei einem Ehevertrag?
Also es ist richtig, dass das früher immer ein ganz schlimmes Damoklesschwert war, was auf die Brautpaare herabgehängt ist sozusagen. In letzter Zeit ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe den Eindruck, die jüngere Generation oder die jungen Paare, die sehen das schon viel lockerer. Die wollen auch unabhängig sein, sich selber versorgen und die sehen durchaus den Ehevertrag als ganz normalen Vorgang an. Es ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll, weil man natürlich nie weiß, was passiert. Wenn das ein Vertrag ist, den man nie wieder anschaut, dann hat man sowieso schon gewonnen.
Ja, genau.
Es ist allerdings sehr sinnvoll, um einen Rosenkrieg zu vermeiden, diese schlimme, strittige Scheidung, die wir aus dem Fernsehen kennen, wo dann über alles gestritten wird bis zum Geschirr. Das gilt es natürlich zu vermeiden, das macht keinem mehr Spaß, nicht einmal dem Anwalt. Man kann sehr vieles regeln, die zwei großen Bereiche sind sicherlich Unterhalt und Vermögensaufteilung. Ich meine, wissen muss man, dass diese Dinge, die man in die Ehe einbringt, die man geerbt hat, die von dritter Seite kommen und die zu einem Unternehmen gehören, die würden ohnehin nicht der Aufteilung unterliegen. Aber es gibt natürlich auch so Grenzfälle, wo man es nicht mehr genau weiß oder wo es zu einer sogenannten Umwidmung kommt. Also man hat vorher schon was, zum Beispiel eine Liegenschaft und dann baut man in der Ehe ein Haus und dann hat man einen Teil eingebracht und ein Teil ist in der Ehe sozusagen erwirtschaftet worden. Das müsste man natürlich dann schon aufteilen oder Wertsteigerungen und da kann es natürlich zu großen Streitpunkten kommen. Da geht es dann um die Bewertung, da geht es dann darum, wann wer was gekauft hat, von wem die Mittel kommen und so weiter. Unterhalt ist für die Bestverdiener unter uns auch ein ganz großes Thema. Wir haben immer noch das Verschuldensprinzip in Österreich. Es ist zwar immer wieder in den Medien die Rede davon, dass wir das jetzt bald einmal abschaffen, aber...
Was können Sie das Verschuldensprinzip ein bisschen erklären für unsere Hörerinnen, damit die auch wissen, was ist das? Was ist das Verschuldensprinzip?
Ja, gerne. Es geht darum, dass man in Österreich, wenn man sozusagen eine Eheverfehlung begangen hat, also der klassische Fall wäre die Untreue zum Beispiel, gibt aber auch ganz viele andere Eheverfehlungen, dadurch die Ehe zerrüttet wurde, das heißt, man versteht sie nicht mehr, kommt man in die Situation, dass man dem anderen Unterhalt zahlen muss, nach einer 40%-Methode. Und da kann es natürlich schon so sein, dass wenn einer zu Hause ist bei den Kindern, meistens die Frau immer noch, und die verdient nicht so viel, dann errechnet sich das einfach aufgrund des Umstandes, dass der andere ein hohes Einkommen hat. Und da wäre es in Österreich so, dass man dann ein Leben lang diesen Unterhalt, der sich da errechnet, bezahlen muss.
Spannend. Ich glaube, wir wissen die wenigsten, dass es sich da um ein ein lebenlanges Bezahlen handelt, oder? Das höre ich heute auch zum ersten Mal.
Ja, das wissen die wenigsten. Spannend. Bis zur Wiederverehelichung, muss man fairerweise sagen, aber die Leute heiraten natürlich dann auch nicht mehr so gern, wenn sie den Unterhalt verlieren. Und wenn sie eine Lebensgemeinschaft eingehen, dann würde das ruhen. Natürlich ist eine Lebensgemeinschaft nicht immer so ganz gut zum Nachweisen. Man wohnt dann nicht beieinander und macht nicht alles miteinander und dann braucht man einen Detektiv und das ist alles sehr umständlich und teuer. Mhm. Also da macht schon Sinn, im Ehevertrag was reinzuschreiben. Man kann jetzt da einen Unterhaltsverzicht vereinbaren, einen wechselseitigen oder einfach eine bestimmte fixe Größe, dass das Ganze dann nicht so schlimm ausfällt. Ja, also das, zu diesen Regelungen rate ich dann schon immer, weil es einfach günstiger ist, wie das einfach auf sich zukommen zu lassen.
Mhm. Und das heißt, in einem Ehevertrag regelt man jetzt nicht nur die Themen Unterhalt, Vermögenseinteilung oder eben eventuelle Verschuldensfragen, sondern auch, wenn man zum Beispiel sagt, man hat irgendwas gemeinsam geschaffen oder man möchte gern etwas, was man gemeinsam geschenkt gekriegt hat, zum Beispiel von den eigenen Eltern, ja, dass das auf der einen Seite bleibt und wenn man sich trennt, der Partner von dem dann nichts kriegt, ist es möglich, sowas auch in einem Ehevertrag zu regeln oder so zu besprechen?
Ja, diese Zuteilung dieser Vermögenswerte, ja, wie Sie sagen, wenn man was von den Eltern kriegt, da ist ja auch oft die große Frage, haben es die Eltern beiden geschenkt oder nur
genau.
einem?
Mhm.
Mhm. Es ist zwar diese Zweifelsregelung, dass es das eigene Kind ist, das die Zuwendung bekommt, aber ja, kann ja auch einmal anders sein. Und das könnte man auch fix regeln. Ja, das ist mittlerweile so, dass das möglich ist. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Früher hat man zum Beispiel über die Ehewohnung gar nicht disponieren können. Jetzt geht das schon und es scheint immer lockerer zu werden.
Mhm. Und kommen die Paare ja zu Ihnen und haben da ein bisschen Angst, dass so ein bisschen die Romantik verloren geht, wenn sie einen Ehevertrag machen?
Ja, die gibt es natürlich, die da sehr skeptisch kommen oder wo nur einer bestrebt ist, das zu machen. Da kann man aber die Angst vielleicht auch ein bisschen nehmen, indem man das nicht ganz einseitig macht. Ja, es soll ja kein Knebelvertrag sein und vielleicht nicht ganz kurz vor der Eheschließung.
Ja, das war jetzt so meine nächste Frage gewesen, nämlich auch, aus welchen Beweggründen jetzt in erster Linie die Leute zu Ihnen kommen. Kommen die, weil irgendwer sagt, ihr müsst einen Ehevertrag machen oder kommen die, weil sie selber sich mit dem ganzen Thema schon befasst haben oder in welcher Lebenssituation jetzt vor der Ehe zum Beispiel, ganz egal, ob kirchlich oder ob standesamtlich, in welcher Zeit kommen die zu Ihnen und wie sind die da jetzt in ihrer Beziehung gesettelt? Wie weit ist das da schon und wie offen sind die für sowas?
Also ganz viele kommen leider relativ kurz vor der Eheschließung.
Okay.
Also da, wenn die Leute im Sommer heiraten, dann kommen die so im Mai. Und da muss man eh schon schauen, dass sich das alles noch zeitlich ausgeht, weil es sind natürlich viele andere Dinge auch, die man organisieren muss.
Mhm.
Dann gibt es manche, da rufen die Eltern sozusagen an. Das ist oft bei Unternehmerfamilien, die sagen, hallo, ihr müsst schon schauen, dass ihr da was macht. Unter Anführungszeichen, weil nicht, dass wir dann zahlen müssen oder das Unternehmen verkauft werden muss.
Mhm. Mhm.
Und dann gibt es auch einige, die recherchieren da selber schon ganz gut. Mittlerweile funktioniert das ja sehr gut mit KI, Internet etc. Kennen das von Bekannten und kommen dann auch schon aktiv mit Vorschlägen. Das gibt es natürlich auch.
Mhm. Und wenn die dann bei Ihnen sind, das heißt, die kommen mit einer gewissen, ja, ich sage jetzt einmal so ein bisschen an Zweifel wahrscheinlich auch oder einer Unsicherheit. Diese Unsicherheiten können Sie dem Paar dann schon auch während Ihrer Beratung dann nehmen, sodass die dann sagen, so jetzt kennen wir uns aus?
Das versuche ich natürlich. Also wofür ich immer eintrete, ist zum Beispiel, wenn jemand zu Hause bleibt für die Kindererziehung und in dieser Zeit nicht viel verdient, dann wäre es natürlich schon ganz, ganz gut, eine Absicherung zu machen, dass man zumindest einen befristeten Unterhalt für einige Zeit und dann erst, wenn die Kinder in die Schule gehen, oder noch älter werden, dass das dann wegfällt. Das finde ich auch sachgerecht, weil dann kann man auch wieder arbeiten gehen und selber verdienen.
Ja, spannend. Ja, wir haben noch ein paar andere Punkte drauf, aber ich möchte jetzt gerade mit dem Michael einmal da ein paar andere Teile besprechen. Nämlich, es geht ja bei Hochzeiten jetzt, man natürlich Romantik und schön und schönster Tag, das haben wir ja eh alles schon in unseren Köpfen und im Herzen drinnen. Aber es geht auch um Verträge, weil es gibt ja große Feierlichkeiten, es gibt große Partys, es gibt eine Anmietung, sei es jetzt von einer Location, von Räumlichkeiten, es gibt einen Caterer, es gibt irgendwelche Dienstleister. Und was sind da so aus deiner Erfahrung her die häufigsten Fehler, die da Brautpaare machen, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Vertrag mit einem Fotografen oder mit einem Musiker machen, und wie können sie diese Fehler vermeiden?
Ja, liebe Christine, Verträge. Es gibt eine ganze Menge von Verträgen im Zusammenhang mit der Hochzeit. Und das ist eben zu Beginn einmal ganz wichtig, den Überblick zu bewahren. Bevor wir über die Fehler sprechen, also ich empfehle immer, den Überblick zu bewahren, checklistenartig einmal zu sammeln, welche Verträge brauche ich mit den diversen Dienstleistern. Und du hast das angesprochen, da gibt es Caterer, da gibt es Bands, da gibt es Fotografen. Ich möchte dann das Beispiel Fotografen hervorheben. Also zunächst den Überblick bewahren über alle Verträge und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, die Leistungen zu definieren. Also was bekomme ich von meinem Dienstleister? Mhm. Da kann man nicht genau genug sein. Geht bis hin, in welcher Form bekomme ich meine Fotos, wie wird die Musik bereitgestellt etc. Und auf dieser Ebene dann auch noch einen Punkt, neben den Leistungen, wer sind meine Ansprechpartner? Mhm. Wir kennen in diesem Gefüge, dass es immer mehrere gibt. Da ist vielleicht eine Hochzeitsplanerin, ein Hochzeitsplaner involviert. Mhm. Das heißt, Kontakte passieren ja nicht immer unmittelbar mit dem Brautpaar, sondern über mehrere Ebenen. Und da macht Sinn, dass man auch das klar definiert, wer kann dafür das Brautpaar sprechen, Verträge abschließen etc.
Ah, das wird auch gemacht. Das heißt, die Wedding-Plannerin schließt
dass
dann Vertrag.
Dass die für einen, um auch entlasten operativ, okay, dass man weniger zu tun hat. Ich durfte da einen ganz kurilen Fall begleiten, den ich kurz schildern möchte, wo einige dieser Themen drin waren. Also da hat ein Brautpaar mal die bevorstehende Hochzeit einem Filmproduktionsteam einer TV-Anstalt verkauft, weil diese TV-Anstalt wollte eine Reportage machen über Hochzeiten in Europa. Und hat man gesagt, klar, das stehen wir zur Verfügung, wir machen eine schöne Hochzeit, aber wir wollen dann das Rohmaterial von den Filmen, sodass wir unser eigenes Hochzeitsvideo erstellen können und uns ersparen, dass wir einen Videografen brauchen. Tja, und da hat es dann in den Erklärungen ein bisschen gehappert. Fakt war, dass die große Fernsehanstalt dieses Rohmaterial zerstört hat, gelöscht hat, es war nicht mehr da. Das Brautpaar hat Schadenersatz geklagt und wollte hier, weil sie verzichtet haben auf einen Videografen, das ist über die Hochzeitsplanerin gespielt, weil da haben wir dann viel gesprochen, wem ist welche Erklärung zurechenbar. Aber dieser Schadenersatz ging auf erste Instanz durch, auf zweite Instanz nicht. Das heißt, das Brautpaar ist sitzen geblieben und war ohne Film. Fotos hatten sie Gott sei Dank selbst gemacht, war ohne Film da. Aber das Skurrile war auch, dass man hier über Themen gesprochen hat wie was ist der Wert, wenn man eine Hochzeit nachstellen lässt?
Ja, Wahnsinn.
Gibt es sowas? Der österreichische UGH hat sich auseinandergesetzt und ist gar nicht so weit hergeholt. Wir kennen goldene Hochzeiten etc. Das heißt, dass man für diese Hochzeit dann auch nachstellt und dann hat das einen gewissen Wert, den man auch einklagen kann. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Freilich, die Emotionalität ist dann vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Also man sieht hier auch so Themen wie Rohmaterial, in welcher Form kriege ich Foto, Video, sodass ich es als Brautpaar dann verwerten kann. Das übersieht man oft in der Hitze des Gefechts und das gehört einfach auch definiert. Wie kriege ich die Foto auf welcher Plattform, mittels Stick, werden sie wo runterladbar sein. Das kann man nicht oft genug sagen, dass das alles zu definieren ist.
Es hat ja immer mal geheißen, gerade bei Fotografen, dass die Fotorechte immer beim Fotografen bleiben. Ist das richtig?
Die Fotoerstellungsrechte. Das heißt, der Fotograf hat als Urheber, als Werkersteller dieses Fotos seine Rechte. Das sind Rechte, die im Wesentlichen darauf gehen, dass er genannt werden muss und darf. Das heißt, wenn wir die Fotos dann weiterverwenden, dann wird es wichtig, dass wir diesen Fotografen nennen. Denn darauf hätte er Anspruch. Das heißt, wenn wir unsere Hochzeitsfotos dann teilen, auch auf Social Media oder anderen zur Verfügung stellen, dann macht es Sinn, diesen Fotografen zu nennen. Abgesehen davon gibt es natürlich die Bildrechte, die Rechte an unserem Bild, abgebildet werden. Und da spielt es dann eine Rolle, wer aller drauf zu sehen ist und erkenntlich ist.
Genau,
auf den Fotos, Filmen etc.
Ja, spannend. Das ist jetzt genau meine nächste Frage, weil da geht es ja um das Recht am Bild und was Social Media da jetzt auch mit dabei ist. Was für Social Media wichtig ist, weil wenn zum Beispiel jetzt Gäste bei einer Hochzeit fotografiert werden oder eben auch Dienstleister da irgendwo im Hintergrund vorkommen oder die Dienstleister möglicherweise irgendein Foto oder ein Video posten, das sie auf dieser privaten Veranstaltung machen, Wie schaut es denn da eigentlich aus? Wer hat denn da das Recht mitzubestimmen oder was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Ganz einfach.
Ja, ganz einfach. Grundsätzlich einmal die Rechte beim Brautpaar, weil das ist ihr Fest.
Ja.
Beispielsweise die Dienstleister fragen dann, so kenne ich in der Praxis auch, um Erlaubnis, ob sie von diesem Fest kleine Reels etc. machen dürfen, um auch Werbung zu machen. Tricky wird es dann, wenn wir auf diesen Bildern auch andere Personen abgebildet haben, nämlich Hochzeitsgäste, nicht nur die Brautleute selbst, sondern weitere, dann bräuchten wir eigentlich bildrechtlich streng genommen deren Einverständnis. Mhm. Das heißt, wir müssen hier unterscheiden bei Werbeszenarien für Dienstleister, dass hier möglichst wenige andere Personen drauf sind oder nicht erkenntlich sind. Und wenn wir dann selbst von der Hochzeitsbilder teilen wollen, weiterverwenden wollen, dann bräuchten wir eigentlich das Einverständnis der abgebildeten Personen. In der Praxis hilft man sich dann auch so, wie wir das auch von Businessveranstaltungen kennen, dass man versucht hinzuweisen vorab und quasi kommuniziert, auf dieser Hochzeit werden heute Fotos gemacht, bitte teilt uns doch mit, wenn ihr darauf nicht abgebildet sein wollt, wir werden unsere Fotos, unsere Filme dort und dort teilen, dann haben wir die Information und könnten ein konkludentes Einverständnis argumentieren. Also das empfehle ich immer, dass man die Gäste darauf hinweist.
Mhm. Und kommt es oft vor, dass da auch rechtliche Folgen oder rechtliche Nachspiele nach so Veranstaltungen oder speziell Hochzeiten kommen?
Naja, das kommt dann vor, wenn es halt dann Bilder gibt, die nicht so erfreulich sind.
Okay.
Da kommt schon das ein oder andere Löschverlangen, bitte nehmt dieses Foto runter. Das will ich so nicht. Ja, das sind diese Szenarien.
Ich habe immer geglaubt, die Juristerei ist so streng und so unlustig. Das ist ja zum Teil richtig lustig.
Da wird sie spannend und greifbar.
Können wir nicht sagen, oder?
Nein,
so langweilig wäre.
Langweilig wird es uns in unserem Fachbereich wenig,
nein.
Oder?
Du, jetzt bleibe ich nur gerade dabei, wenn wir jetzt eben auch von Social Media reden und Datenschutz. Wie schaut das aus beim Datenschutz bei WhatsApp zum Beispiel? Da gibt es ja so WhatsApp-Gruppen, die Gäste manchmal zum Beispiel machen, weil es jetzt ums Geschenk geht, das man für das Brautpaar besorgt. Oder dann werden irgendwelche Fotos da mit hineingekommen. Wo kann man da den Unterschied machen zwischen was ist da jetzt privat und was ist da jetzt nicht mehr ganz privat oder was wird da mehr oder weniger unerlaubt veröffentlicht?
Sehr, sehr gute Frage, Christine. WhatsApp ist ein heißer Bereich, weil es einfach auch so von der Usability her gut ist, Informationen schnell zu teilen und effektiv zu agieren. Ich empfehle immer, zurückhaltend zu sein, zunächst mit heiklen Daten, mit privaten Fotos etc., sondern WhatsApp eher operativ zu sehen, Informationsaustausch, sachliche Informationen.
Mhm.
Denn das Problem bei WhatsApp ist unter anderem, dass WhatsApp auf viele Kontakte zugreifen kann und wir hier dann nicht mehr im Bilde sind, wo die Fotos überall hingehen, an die Adressen im eigenen Telefonbuch etc. Und das ist eben schwierig. Drum sollte man nicht nur mit den Informationen sparsam umgehen, sondern auch mit den Gruppen sehr eingeschränkt agieren, dass die Gruppenmitglieder voneinander wissen und wissen, zu welchem Zweck gründen wir diese Gruppe, um vielleicht operativ Themen abzuarbeiten, aber eben vorsichtig mit diesen heiklen Fotos, sehr privaten Fotos, wenn wir dann von einer Hochzeit sprechen.
Mhm. Also auf was man da alles denkt oder denken soll, ja, was man manchmal gar nicht so am Schirm hat. Bei einer Hochzeit gibt es ja unterschiedlichste Familienkonstellationen, ja, weil wenn wir gerade davon reden, die unterschiedlichen Personen, die da sind, aber was wir jetzt zum Beispiel ganz viel mitkriegen, ist eben diese Patchwork-Familien. Ja. Also es gibt ja ganz viele Hochzeiten, wo zum Beispiel die Eltern des Brautpaares oder der Braut schon geschieden sind oder wo jemand verstorben ist, verwitwet, wo ein neuer Partner da mit ins Spiel kommt, wo die vielleicht eigene Kinder und so weiter haben. Wie kann man zum Beispiel, wenn jetzt so ein Brautpaar heiratet, welche rechtlichen Punkte sollte sich da so ein Paar mit Kindern aus früheren Beziehungen oder Geschwister oder Halbgeschwister, die man halt dann hat, was müssen die unbedingt besprechen oder worauf müssen die noch achten, bevor sie heiraten?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und natürlich sehr en vogue, wenn ich das so sagen darf, weil Patchwork-Familien sind ja jetzt gang und gäbe.
Ja.
Natürlich sollte man bei den Kindern, gerade bei kleinen Kindern, die noch minderjährig sind und ja auch vom anderen Elternteil vertreten werden, der da möglicherweise auf der Hochzeit nicht eingeladen ist, sollte man bedenken, wer die Obsorge hat und wie das Kontaktrecht ausschaut, also wer an welchem Wochenende bei wem ist. Das klingt jetzt vielleicht zu logisch, aber da kann ich auch kurz berichten. Ich hatte den Fall, da haben sich die Eltern getrennt, die waren nicht verheiratet. Der Mann, den ich vertreten habe, der hat gleich wieder geheiratet und hat dann bei der Hochzeitsplanung, ist ihm dann ein paar Wochen vorher aufgefallen, hoppala, an dem Wochenende sind da die Kinder gar nicht bei mir. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, ja, wenn die zur Hochzeit des Papas nicht kommen dürfen. Okay. Mit der Mutter war jetzt nicht das größte oder beste Einvernehmen. Jetzt habe ich ganz schnell einen Kontaktrechtsantrag eingebracht, Anfang vom Sommer, weil die Hochzeit war im September. Und dann haben wir unter Anleitung des Richters auch dann einen Vergleich geschlossen und dafür Sorge getragen, dass die Kinder natürlich dann an der Hochzeit teilnehmen können. Das kleinste Kind war erst 1,5 Jahre alt. Jetzt hat da eine Begleitperson dabei sein müssen, weil der Papa hat natürlich auch nicht Zeit
gehabt, ja, logisch. Ja,
jetzt haben wir dann organisiert, dass irgendeine Tante mitkommt, das Kind abholt, da Schläfchen macht mit dem Kind und dann wieder zurückbringt. Also das sind so Dinge, auf die man aufs Erste vielleicht gar nicht denkt.
Ja. Und wenn man da jetzt weitergeht, wenn so ein Paar eben heiratet, die eben Beziehungen haben oder Kinder haben aus früheren Beziehungen, was ist da jetzt noch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel auf Erbrecht oder auf sowas dann jetzt kommt?
Natürlich, ein Testament ist für jeden Menschen sinnvoll, weil man ja nie weiß, wann man versterben kann. Und da ist natürlich gut zu wissen, minderjährige Kinder haben genauso ein Erbrecht. Ist natürlich nicht sinnvoll, wenn die zum Beispiel Liegenschaften erben. Die könnte man jetzt vorab nur auf den Pflichtteil setzen, dann haben sie nur einen Geldanspruch und werden aber trotzdem vom anderen Elternteil vertreten. Ja, das kann jetzt nicht so ideal möglicherweise sein, weil der dann mitredet natürlich. Denkt da jetzt an einen GmbH-Anteil, wenn das Stimmrecht dann vom anderen Elternteil, mit dem er eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben will, ausgeübt wird, ist das vielleicht nicht so ideal. Da wäre es wahrscheinlich gut, solche Dinge wie jemanden anderen zu vererben und dann, wenn die Kinder volljährig sind, zum Beispiel zu übertragen oder in der Richtung Überlegungen anzustellen.
Und kommen eigentlich auch Brauteltern oder Bräutigameltern zu Ihnen und erkundigen Sie einmal, wie machen wir das, wenn wir dann einmal versterben? Wie behandle ich dann mein Testament? Weil ich sage jetzt nur einfach, ich will vielleicht jetzt nicht als Mutter, dass der Schwiegersohn von dem Haus profitiert, in dem die Tochter gerade wohnt oder welche Konstellationen auch immer es da gibt. Kommt das auch
ja,
vor?
Ja, das kommt durchaus vor, dass da die halbe Familie sozusagen bei mir sitzt. Okay. Da habe ich auch schon gehabt, die Taufpatin, die auch noch mitreden will, weil sie kennt ja das Kind von klein auf. Und natürlich Papa, Mama, ja, gerade wenn es Unternehmer sind, ja, auch sehr häufig, dass die dann sich da beraten mit mir oder einfach auch wissen wollen, ob der Vertrag eh zustande kommt. Also ob das eh forciert wird und die Kinder nicht nur sagen, ja, wir machen eh einen Ehevertrag, ein Testament und dann kommt das vielleicht gar nicht zustande. Also habe ich auch schon gehabt, dass die dann angerufen haben und gefragt haben, ob der Unterfertigungstermin eh stattgefunden hat.
Jetzt habe ich nur eine Frage von Dr. Nepp. Und zwar, Brautpaare, wenn sie jetzt an das Thema Hochzeit herangehen, die sind ja da zum Großteil ganz unbedarft oder eben nicht in irgendeiner Weise rechtlich einschlägig vorbereitet oder vorgebildet. Was kann man den Brautpaaren jetzt allgemein als Tipp geben und gibt es vielleicht auch in möglicherweise Ihrer Kanzlei oder in irgendwelchen Kanzleien irgendwelche Workshops zu diesem Thema oder irgendwelche Ratgeber oder irgendwelche Informationstage oder wie kommen denn die Brautpaare zu diesen wichtigen Informationen?
Also es gibt natürlich Seminare, die wir auch in der Kanzlei anbieten oder auch machen, sei es spezielle Klientenseminare oder auch über die Anwaltsakademie zum Beispiel. Dann publizieren wir auch hin und wieder, auch, ich sage jetzt mal, für den Laien, nicht nur so hochwissenschaftlich, sondern schon so, dass man es auch versteht. Und ich glaube, da kann ich für dich auch sprechen, Michael. Wir haben auch schon Bücher herausgebracht, wo wir versuchen, das verständlich zu erklären. Mein Buch heißt Unternehmen und Ehe. Und da habe ich zum Beispiel den Ehevertrag unterschrieben, also beschrieben, Gesellschaftsvertrag, Folgen einer Scheidung. Mhm. Und das kann ich auch gern hier lassen und schenke ich Ihnen auch sehr gerne eine Ausgabe. Und da habe ich eben versucht, auch für den Laien und nicht nur für den Profi, weil das bringt ja sonst nichts, diese Dinge so zu erklären, dass man es versteht. Würde mich freuen, wenn Sie da hin und wieder vielleicht sogar nachschauen, weil es mit einer Frage konfrontiert wird.
Das finde ich ganz, ganz großartig. Das habe ich nicht gewusst. Also ganz, ganz super. Das bleibt natürlich bei uns. Das werden wir auch natürlich unseren Brautpaaren einmal zur Orientierung einmal ein bisschen weitergeben. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe jetzt nur ein ganz spezielles Thema, was mich jetzt auch noch interessiert, Michael. Das betrifft wieder das Vertragsrecht. Und zwar eine Verlobung. Ist eine Verlobung ein Vertrag?
Ist ein zivilrechtlicher Vertrag sogar im ABGB, im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, erwähnt.
Okay. Und worauf lassen sich Paare ein, wenn sie sich verloben? Was ist da der Vertrag?
Ja, es ist eine Art Vorvertrag, also ein Recht auf Abschluss des Hauptvertrages, wie wir das zivilrechtlich nennen. Und der Hauptvertrag wäre jetzt rein zivilrechtlich gesprochen, der Eheschluss, der ja auch nicht nur kirchlich, sondern auch zivilrechtlich geschlossen wird. Und das wäre der Hauptvertrag. Das heißt, um dieses Beispiel jetzt weiter zu strapazieren, wenn man dann vom Verlöbnis Abstand nimmt, dann könnte man einen Anspruch auf Einklagung der Ehe gelten. Inwieweit das dann durchsetzbar sei, zweite Frage, aber so sieht es ganz, ganz grundsätzlich zivilrechtlich aus.
Okay.
Kommt immer wieder vor, dass das Verlobte dann sich entscheiden, doch nicht zu heiraten. Also nur ganz kurz, ich hatte da jetzt einen Mandanten, die haben das auch schon ganz fix geplant gehabt und ein Hotel in Tirol gebucht und das ist dann nichts geworden und die haben dann eine Stornorechnung bekommen. Und die haben dann zunächst gar nicht geglaubt, dass sie überhaupt nicht heiraten, sondern die haben sich gedacht, die haben sich für ein anderes Hotel entschieden.
Ah,
okay. Da habe ich dann eine Stellungnahme schreiben müssen, dass sie bei mir schon einen Ehevertrag in Auftrag gegeben haben und dass ich auch erfahren habe, dass das nichts wird.
Mhm. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, den ich auch noch auf meiner Liste habe, nämlich Rücktritt. Ja, also wie geht man mit irgendwas um, wenn zum Beispiel was Unvorhergesehenes passiert, wenn ich krank wäre und ich kann die Hochzeit nicht in dieser Art durchführen, wie ich mir das vorstelle, oder es wird einer meiner Vertragspartner krank, der Gitarrist oder die Sängerin oder der Dienstleister, oder es kommt zu einem Lieferverzug oder das Wetter hat irgendwelche Kapriolen. Wann darf ich Verträge stornieren? Wie kann jemand, wenn ich mit dem einen Vertrag geschlossen habe, auf zum Beispiel irgendeine Stornogebühr sich berufen und die einbehalten? Wie sichert man sich da gegen sowas ab?
Ja, Stichwort Storno, noch ein Beispiel zum Verlöbnis, also auf den Verlobungsring nicht vergessen.
Ah, ja, genau.
Wenn der dann beim Abstand nehmen von der Eheschließung zurückgegeben wird oder nicht und wie werthaltig der ist, also auch das könnte man regeln oder auch das ist dann in unserer Praxis ein Thema. Aber Christine, ganz grundsätzlich genau zu diesen Fristen, Rücktrittsthemen, da empfiehlt sich in den Verträgen wichtige Gründe, wir nennen das wichtige Gründe vorsehen, uns einmal nachzudenken, was kann passieren und dann können wir so wichtige Vertragsauflösungsgründe im Vertrag vorsehen, das hilft, wenn man es dann strapaziert, weil von Gesetzes wegen sind die doch so, schon sehr high level, also da hilft es, wenn man im Vertrag reinschreibt, wovon eine Leistung vielleicht auch abhängig ist, um dann im Fall des Falles, wenn das nicht eintritt, auch den Vertrag lösen zu können und nicht schadenersatzpflichtig zu werden.
Mhm. Und diese Klauseln, die da oft drinnen stehen, dass man sagt, wenn das Brautpaar angenommen zu spät absagt, können wir dann diese und diese Beträge als Stornogebühr berechnen, das ist dann aber dann sehr wohl rechtens, oder?
Das wäre, wenn es vereinbart ist, rechtens. Mhm. Da macht es dann Sinn, dass man genau hinschaut und nachjustiert. Mhm. Dass man sagt, okay, diese Fristen brauchen wir, da bin ich wieder beim Überblick, wann können welche Entscheidungen getroffen werden. Ich brauche diese und jene Fristen, also hier genau sein und dann natürlich auch bei den Stornogebühren, bei diesen auch Pönalen, die man vereinbart, dass die in Relation stehen zum Auftragswert. Denn je nachdem, wie hoch der Auftragswert für Catering, für sonstige Lieferanten ist, muss auch dieser Betrag, der dann im Fall eines Stornos anfällt, in einer Relation stehen und darf nicht überbordend sein.
Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt das alles einfach einmal zusammenfasse, können wir als Tipps für die Brautpaare einmal festhalten, den Überblick zu bewahren oder überhaupt einen Überblick sich zu schaffen, was habe ich, welche Dienstleister habe ich, Checklisten anzulegen und auch rechtzeitig das Ganze anzugehen. Was ist rechtzeitig? Was ist der richtige Zeitrahmen vor der Hochzeit?
Ich würde schon so fast ein Jahr vorher
anfangen. Ein Jahr ist so ein Pi mal Daumen-Test unbedingt.
Okay. Wir haben noch eine Frage aus unserer Community. Und zwar, da fragt uns die Sarah, wir haben einen Videografen gebucht, der die Highlights unserer Hochzeit auf Social Media teilen möchte. Dürfen wir dieses Video nachträglich löschen lassen, wenn uns etwas daran stört?
Wir impliziert, dass wir darauf zu sehen sind auf diesem Video und dann haben wir grundsätzlich auch die Rechte und können das löschen oder von der Plattform nehmen. Die spannende Frage hier wäre, was für Interesse dieser Videograf hat, denn an unseren Bildrechten kann er das nicht haben, der könnte maximal Werberechte haben etc., aber dann müssen wir ihm das anders einräumen. Grundsätzlich haben wir das Recht auf Löschung und können ein Video, wenn wir es nicht mehr wollen, auch von der Plattform nehmen.
Ja, super. Also das war halt ein hochinteressantes Gespräch, zudem auch lustig. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt nicht gewusst oder nicht gedacht, dass ein Vertrag oder eben auch Themen wie Verlobung oder eben Ehevertrag und so weiter, dass das auch spaßig sein kann, dass man das auch ruhig von einer positiv lustigen Seite oder humoristischen Seite angehen kann. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch, Doktorin Leb und Michael Pachinger. Also war super. Wir verlinken natürlich in unseren Shownotes die Praxis bzw. die Rechtsanwaltskanzlei, wenn wir das so dürfen. Dürfen wir das?
Sie dürfen.
Natürlich.
Wir dürfen das. Und wir sagen Danke an unsere Hörerinnen und freuen uns auf die nächste Episode von Ja und Jetzt, dem Hochzeitspodcast.